Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was ist Rap für dich mit Nico Backspin. Heute hat Nico den Content Creator, YouTuber und Podcaster Henke zu Gast. Auf einem norddeutschen Dorf aufgewachsen, fand Henke vor allem im Internet seinen Zugang zu Rap und verfolgte begeistert VBT und andere Battle-Formate. Nico und Henke unterhalten sich über die Parallelen zwischen Rappern und Content-Kreatoren und ab wann man wirklich Teil der Kultur ist und nicht einfach Fan. Es geht außerdem um Udo Lindenberg und Pimpf. Viel Spaß!
Henke, vielen Dank für deine Zeit.
Moin, grüß dich, ja, gerne.
Was ist Rap für dich?
Boah, was ist Rap für mich? Ist, glaube ich, so ein recht später, aber dennoch konstanter Begleiter eigentlich durch meine Jugendzeit. Also ich kam relativ spät zum Rap oder zu Hip-Hop im Allgemeinen. Aber ansonsten hat es eigentlich immer jeden Tag bei mir stattgefunden, seitdem ich es für mich entdeckt habe.
Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Kannst du mir beschreiben, wann es, weil du gesagt hast, spät, wann es Teil von deinem Leben geworden ist? Fangen wir mal an, wie alt bist du jetzt?
Ich bin jetzt 27.
Wann hat es angefangen?
Boah, ich glaube, es müsste ja so circa, ja, ich glaube, es ging so los mit 15, 16, dass man so das erste Mal so richtig sich damit befasst hat. Vorher war ich eigentlich immer so ein Rocker-Kid, weißt du, so AC/DC hören und solche Sachen. Mhm. Aber dann irgendwann habe ich mehr so einen Zugang bekommen, tatsächlich durch so VBT-Geschichten, Rappers in und damals, man hat sich immer mehr reingefuchst. So, und das, ich weiß, es war damals mit einem Kiko, Pimpf, Weekend, Battleboy Basti, so die ganze Kultur hat's mir voll angetan, weil ich dieses Kompetitive darin total mochte. Und es war auch geil, irgendwie das ganze Ding so zu verfolgen, weißt du? Ich weiß, es war immer, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, es war immer Dienstag 18 Uhr, kamen die Ergebnisse raus bei VBT. So, und dann immer nachgeschaut und dann haben wir in der Schule drüber gequatscht und dann kam auch irgendwann dieses Jules Block Battle Ding dazu. So, wo dann voll viele, wo es dann total Mainstream wurde in der Jugendkultur und wo dann total viele drüber geredet haben. Aber ich habe dieses ganze VBT-Ding immer gefeiert, aber davor hast du natürlich auch immer, du hast natürlich von einem Sido mitbekommen, man hat von einem Kool Savas, von einem Samy Deluxe mitbekommen. Ich glaube, das erste Hip-Hop-Lied, was ich so richtig im Bewusstsein habe, okay, ja, jetzt deutsches Hip-Hop-Lied war immer All for One von Kool Savas und Azad.
Krass.
Weißt du?
Ja, klar. Es sprudelt aus dir raus und ich muss versuchen, an irgendwelchen Stellen mit reinzubringen, denn wir werden bestimmt viele dieser Sachen auch noch gemeinsam besprechen, aber guck mal, ich fange mal so an. Ja. Pimpf ist jetzt über die Jahre ein echter Freund geworden, weil wir aber einen anderen Einstieg hatten. Wir sind über Fußball und über die Welten drumherum miteinander verbunden. Ich sehe dich hier im Pimpf Merch sitzen.
Stimmt. Ich hatte, ja, es war nicht mehr bewusst. Ich hatte ihn zufällig an, weil ich war jetzt zu faul, Wäsche zu waschen. Ich habe hier so einen Berg noch über und ich hatte ihn hier in meiner Kleiderstange noch hängen. Ich habe gedacht, ja, ich ziehe mir das jetzt an. Das war gar nicht im Bewusstsein, dass wir heute dieses Interview machen.
Das ist aber ziemlich Weltklasse, weil natürlich ich dann also persönlich einfach unheimlich gerne mag, welchen Weg er geht. Den Anfang von seiner Welt aber null mitgekriegt habe. Und ehrlicherweise auch in meiner Position, das alles so ein bisschen, das ist an mir vorbeigeflogen.
Ehrlich?
Ja, du bist da ja voll rein. Kannst du mir mal erklären, was die Faszination von dieser Welt war?
Ich glaube, es war so noch so nah dran für uns, weißt du, weil es waren halt Leute so aus dem, die haben alle normal gearbeitet, keine Ahnung, Weekend hat studiert, noch beim Lidl an der Kasse, so, die anderen Jungs hier, ein Pimpf auch noch, ich glaube, der hat zu der Zeit auch noch studiert oder teilweise noch Schule gemacht. Ich meine, als Kiko, soweit ich weiß, das erste VBT gewonnen hat oder das erste Mal ein VBT gewonnen hat, war der 17 oder 16, 17, 18 in dem Dreh, noch total jung und, das war einfach so nah dran. Es waren keine gemachten Stars, die auf irgendwelchen The Dome-Shows oder irgendwelchen großen Awards so Auftritte haben und Konzerte spielen, sondern die waren noch so nah dran. So, die haben normal gearbeitet, die sind auch irgendwie zur Schule gegangen und haben dann irgendwie dazwischendurch noch ihre Runden abgegeben und ihre Runden produziert und irgendwelche Battles abgehalten. Das war total geil, weil es war alles doch so nah dran. Die haben ganz kleine Gigs, wenn sie überhaupt Gigs gespielt haben, war es ganz, ganz klein. Aber wenn man es heute betrachtet, was sie in Relation zu der Zeit, ich meine, dieser ganze Internet-Kosmos ist ja so krass gewachsen, was sie da für Klicks gefahren haben, ist ja völlig Banane. So, ich meine, du guckst dir diese alten VBT-Videos an, so, und Battle Boy Bust gegen Weekend, das war VBT Splash-Finale. Und die haben beide locker über 1 Million Klicks gefahren, schon in wenigen Tagen. Was ja, ich sag mal, das war die Zeit 2012, 2013 rum, völlig krass war. Und das ist ja so geil. Das war so geil an dieser Kultur, weil das hat so eine ganz eigene Dynamik gehabt. Das hat einfach von sich selbst so gelebt und sich so selber so dermaßen hochgekocht und hochgekultet auch, dass es einfach wahnsinnig Spaß gemacht hat, von dem so ein Teil zu sein, auch wenn es so community-wise war.
Ich finde das total faszinierend, weil genau das, was du beschreibst, ist wahrscheinlich der Grund, warum ich nicht so viel damit zu tun gehabt habe, weil es halt, es waren Namen, die ich nicht kannte, es war eine ganze Bubble, die quasi in sich funktioniert hat und die so nichts mit dem normalen, du hast es schon bis zu einem bestimmten Level geschafft, Rap, die Kosmos, den ich vorher so kennengelernt hatte, den ich irgendwie als auch ein bisschen als meinen Arbeitsbereich wahrgenommen habe. Und deshalb ist es so ein kleines bisschen an mir vorbeigegangen. Das merke ich. Und ich bereue es auch ein kleines bisschen, weil ich viel von der Faszination, die Leute dafür haben, gar nicht so empfinden kann, weil ich es nicht live miterlebt habe. Jetzt warst du aber mittendrin. Inwiefern hat das eigentlich in dir getriggert, eventuell auch selbst Teil davon zu sein? Also gibt es von dir Runden, wo du etwas, hast du gerappt?
Nee, hast du versucht reinzukommen? Ich habe tatsächlich selber... Jetzt hast du selber nie was gemacht. Ich habe nie irgendwie, also ich habe früher in so Schulbands gespielt, aber wie gesagt, das war dieses ganze, noch ganz zu einfach, dieses ganze Rock-Thema. Also ich bin eigentlich in jedem Musikgenre so drin, so ich mag alles, außer wenn es halt so ein bisschen doll wird, weißt du, mit diesem so Hardcore-Techno-Kram. Ich war mal einfach nur, um's mir mal anzuschauen, war ich mal so auf sowas wie einem World Club Dome, hab mir das angeschaut, die Lichtershow war schön, aber ich hab's noch nicht weiter reingezogen, weißt du? Oder es hat mir jetzt nicht weiter großartig zugesagt. Mhm. Ich hab einfach gemerkt, das ist nicht meine Welt. So Rockkonzerte, ich ziehe mir sowas voll gerne rein. Ich bin großer Fan von Rock, von Popmusik, wenn sie richtig gut ist. Ich mag aber auch so Reggae-Einflüsse, einfach Mucke aus anderen Ländern. Ich höre mir eigentlich alles an. Malle-Schlager geht voll an mir vorbei, kann ich nicht. Aber so ein guter, kannst du nicht. Ich weiß nicht, ob du das fühlst, ja, aber so ein guter alter Schlagersong, ja, irgendwie so Vicky Leandros oder so ein Kram. Ich sag dir ehrlich, geht auch mal gut rein. So. Ja, doch, ist doch geil. So, und ich meine, wenn man so zurückdenkt, da wurde wahrscheinlich auch viel beeinflusst so von meinem Vater, was die Musik angeht oder was allgemein so die ältere Musikgeschichte angeht, gerade im deutschsprachigen Raum, der ist total so mitten in dieser neuen deutschen Welle so aufgewachsen, aber auch total viel mit, genau, und ich finde, das ist auch so ein, eigentlich fast schon so ein Urvater des Sprechgesangs, so ein Udo Lindenberg oder so. Der ist doch eigentlich voll krass gewesen damals, weißt du? Und für mich ist irgendwie so ein Udo Lindenberg, das ist doch für mich einer der letzten großen Stars, die wir haben, weißt du, das ist so eine richtige Institution, so. Udo Lindenberg ist voll krass, aber der konnte auch nicht richtig geil singen, weißt du, der hat auch eher so irgendwie was reingeredet und ganz komisch irgendwie sich da durchgeackert, da hast du irgendwie geschafft, dass es trotzdem geil klang und für mich ist der zusammen mit so einem Falco so ein bisschen ein Wegbereiter für diesen Sprechgesang, was auch irgendwie dann in diesen Hip-Hop so reinmündete, weißt du? Das ist dann, ich glaube, es hat alles so viel Einfluss darauf genommen, dass wir jetzt den deutschen Hip-Hop so haben, wie er so ist.
Ja, am Ende geht es um Liedermacher.
Ja, total.
Liedermacher total. Gut, und da kommen sie alle her. Und es ist ja auch nicht von ungefähr, dass so Leute wie Jan Delay ja, also ehrlicherweise kann man ja schon sagen, Jan Delay hat ja quasi die Karriere von Udo Lindenberg mal wieder reinvented in dem Moment, wo er ihn so in seinem Peak gehypt hat und mit aufs Podest gestellt hat.
Voll. Aber ein Jan Delay hat sich auch irgendwie total geil entwickelt. Ich meine, der ist damals mit seinem, das ist zum Beispiel was ich nicht so krass, so Oldschool deutscher Hip-Hop, gibt's voll viel, da ich voll viele Wissenslücken, safe. So, ja. Aber jetzt, wenn ich zurückdenke, absolute Beginner und der ganze Kram, so, da war Jan Delay ja auch voll vorne mit dabei, weißt du? Und ich meine, ich komm aus dem Schleswig-Holsteiner Raum, so Hamburg war das nächstbeste für uns. So, und keine Ahnung, die Hamburger Rap-Kultur, das hat man natürlich auch total mitgenommen, weil gerade auch Hamburg so eine, würde ich sagen, Hamburg, Stuttgart, Berlin, das waren so die Geburtsstätten so des deutschen Hip-Hops, habe ich so das Gefühl. So, ich meine, du hast in Stuttgart, wer hat da rumgehangen? Da war doch, war da nicht auch Savasch so unterwegs? Das war auch nee, so,
der,
ist auch.
Der kommt aus Berlin. Der kommt aus Berlin. Freundeskreis, okay. Massive Töne.
Ja.
Das sind die Dinge, die damals da groß geworden sind. In Hamburg, hier, wie gesagt.
Afrop war doch Stuttgart, oder nicht? Ja, genau. Afrop fand ich auch mal geil. Afrop ist auch geil. So, ja. Und Sammy Deluxe, keine Ahnung, da hat man einfach einen geilen Zugang immer zu gehabt, weil das waren so die für uns die Fahne hochgehalten haben. Und heutzutage sind es halt sowas wie, keine Ahnung, die 187 Straßenbande, Jungs, weißt du? Wo ich halt auch, weißt du, ich bin eigentlich... Ich denke von mir selber, ohne dass es irgendwie weird klingt, ich bin ein kultivierter Typ, weißt du? So, aber dann, wenn ich dann so sehe oder so höre, wie Jizzes jetzt davon erzählt, dass der ich jetzt vor dem Club eins auf die Schnauze gehauen wird, dann fühle ich das irgendwie, weißt du? Dann finde ich das auch irgendwie geil. So, und ich kann mit allem irgendwie was anfangen, wenn es den gewissen Vibe so rüberbringt. So, und das ist das, was Mucke für mich ausmacht. Es muss mir halt irgendwie so ein Gefühl geben. Und ich bin auch einer, der viel auf so inhaltliche Tiefe schaut, was jetzt ein bisschen, möglicherweise ein bisschen ironisch sein kann, wenn ich jetzt von 187 Straßenbande rede.
Würde ich gar nicht sagen. Würde ich sofort
intervenieren. Ja, okay, ich meine, sie erzählen ja Geschichten im Endeffekt. Sie erzählen ja ihre Storys, ihre Realität. Was davon jetzt wahr ist, was überspitzt ist, ist ja total relativ erstmal, weil wir im weitestgehenden Sinne ja über Kunst reden. Aber ich finde das irgendwie, finde ich das alles geil. So. Und ich mag das total, weil es auch so vielfältig ist und gerade sich das auch in Deutschland so mannigfaltig entwickelt hat. Ne? Und irgendwie mir gefällt das.
Lass uns da mal ein bisschen noch in deine Geschichte reinkommen, weil... hast du eigentlich erzählt, wer das war, der dich mit in Kontakt gebracht hat damit? Wer war die erste Person? Wer war First Contact?
Oh, ich glaube, es war so mein Nachbar, der immer Eminem gehört hat. Der hatte immer so Eminem-CDs bei sich. Und dann haben wir da, keine Ahnung, Need for Speed Underground 2 gespielt und Eminem gehört. Lief die ganze Zeit durch. Ich habe kein Wort Englisch verstanden. Keine Ahnung, es klang halt irgendwie cool. So, und ich glaube, Eminem war auch für die meisten in meiner Generation, für so, ich weiß nicht, ich glaube, wir sind Generation Y oder wie man auch immer das nennt. Und ich glaube, das war für uns immer so der Mainstream-Zugang zu amerikanischen Hip-Hop auch, ne? Weil Eminem, weiß ich, das war irgendwie nochmal, das war sowas total Besonderes, das war was ganz anderes, weil er vielleicht auch so ein bisschen als vielleicht weißer Künstler aus einem sehr afroamerikanisch geprägten, aus einer afroamerikanischen Musikkultur ein weißer Künstler, der so rausgestochen ist. Der ist halt total aufgefallen und vielleicht war das für uns so Westeuropäer auch irgendwie eine Identifikationsfigur in diesem ganzen Ding. So, aber so mehr ich quasi den Einstieg gefunden habe, es wurde auch immer mehr so künstlerisch und später habe ich mich auch viel mehr noch mit Musik befasst, auch im inhaltlichen Sinne, dass halt für mich dann so ja, was halt auf den Pausenhöfen lief, ein Mac Miller. Für mich war ganz große Welt ist aufgegangen mit einem A$AP Rocky. So, was ich total geil fand. So, ich mochte diese New Yorker Wave total gerne. Alles, was so um den A$AP Mob rum passiert ist, fand ich alles voll geil. So, und auch dieses, wohin sich Rap oder Hip-Hop im Allgemeinen auch entwickelt hat, dass man eigentlich in dieser... Ich meine, das, oder was ich fast schon wieder ein bisschen ironisch finde, du hast diese so neue Kultur, die auch irgendwie damit kämpft, so akzeptiert zu werden von den anderen Genres oder von anderen Künstlern, die sich sowieso, dadurch, dass es so omnipräsent ist, die sich alle sowieso damit arrangieren müssen, dass Hip-Hop immer mehr Platz bekommt. Mhm. So. Und ich bin großer Fan von diesen ganzen Genre-Mix-Geschichten, wo du dir dann aber auch wieder von der anderen Ecke hörst, wenn du die ganzen alten Hip-Hop-Hasen da hast, die dann sagen, ach ja, aber was hat denn das noch mit Hip-Hop zu tun? Weißt du? Aber ich finde das geil, du hast dann irgendwelche, du haust da mal so ein paar, weißt du, Travis Scott, der sich da auch mal irgendwie ein paar E-Gitarren reinholt. So ein A$AP Rocky, der total psychedelische Sounds gerade auf der At Long Last A$AP-Platte hat, was ich total irre fand, weißt du? Aber ich habe zu diesem ganzen... Beispielsweise zu diesem ganzen Drogenthema gar keinen Bezug, aber der hat das so in audiovisuell total geil rübergebracht, wenn ich an LSD denke, so was auch diese Videos mitgetragen haben, was ein Dexter Navy, ein krasser Videoproducer, zusammen mit A$AP Rocky da auf die Beine gestellt hat. Und das ist auch so ein großes Thema. Musikvideos, ich liebe das alles, so dieses ganze, einfach diese ganze Ästhetik ist was wahnsinnig Spannendes. aber für mich so der erste Zugang waren wahrscheinlich immer so, also mein Bruder, obwohl der gar nicht so krass into Hip-Hop ist, aber der hat natürlich auch sowas wie Eminem gehört oder so, keine Ahnung, so diesen Mainstream-Hip-Hop. Aber selber so reingefuchst habe ich mich wahrscheinlich durch das Internet. Also das Internet hat mich wahrscheinlich am meisten dafür sensibilisiert, für die Interesse Hip-Hop.
Ich weiß, was ich mag. Es sprudelt so viel aus dir raus. Du droppst einen Namen nach dem anderen und das ist total geil zu sehen, mit welchem Enthusiasmus und Feuer du da drin steckst.
Ja, ich liebe das. Ich lieb das ganze Thema sowieso. Und ich halt auch, war letztens in einem Podcast von Freunden eingeladen, haben wir auch über Mucke geredet. Und da habe ich auch erstmal eine viertelstündige Wutrede über diverse Hip-Hop-Alben so gehabt. So, das ist halt, keine Ahnung, ich rede wahnsinnig gerne über Musik, aber es ist sowas, wo mit die wenigsten irgendwie so krass relaten können, weißt du? Oder eigentlich kann jeder damit relaten, aber ich fuchs mich in so Sachen rein, die in Deutschland gar nicht mal unbedingt so big sind.
So. Ja, es ist, aber mittlerweile ist Hip-Hop ja riesengroß, aber in der Zeit, in der du damit in Kontakt gekommen bist und vor allen Dingen mit dem Startpunkt, den du gehabt hast, ist es ja von da aus gewachsen. Und auch genau. Gewachsen. Hast du es auch als Movement, als Kultur wahrgenommen? Und auch irgendwann verstanden, dass es da mehr gibt als im Zweifel nur jemanden, der irgendwie rappt oder so, sondern gab es da auch für dich so dieses, weil du benutzt ja schon die Begriffe Rap und Hip-Hop, so diese Begrifflichkeiten. Mhm. Sind dir die irgendwann bewusst geworden?
Jein, das Thema ist halt, ich bin halt wirklich auf dem absoluten Kuhdorf in Schleswig-Holstein aufgewachsen. Da hängen die jetzt nicht in den Gassen und machen Freestyle-Battles oder da ist jetzt nicht groß was mit Breakdance oder was auch immer. Das kam erst ab dem Punkt, wo ich halt eher, also irgendwann ging es dann, musstest du halt in die Stadt zur Schule. Ich war vorher auf so einer Dorfgrundschule und dann kommst du in die Stadt, da war ich dann auf der Realschule. Da hast du eher den Zugang zu den Kids, die halt von der Pike auf mit diesem ganzen Hip-Hop-Kram aufwachsen und die auch eher aus den, ich sag mal, heißeren Vierteln kommen, weißt du, wo dann, ich sag mal, also meine Heimatstadt ist Lübeck. So, Lübeck hat aber auch so eine kleine Kultur gehabt an so vielen, so ich hab mit meinem Freund so ein paar Breakdancer, so irgendwelche Sprayer, aber ich war dafür immer zu artig, um mir irgendwie das reinzufahren, aber ich fand das total geil, weil ich meine, bin auch ein kleiner Fan von so Ganoven-Ehre, weißt du, so ein bisschen Quatsch machen, ein bisschen Scheiße bauen, weißt du, so ein bisschen rumsprühen, aber ich habe mir den ganzen Kram nie getraut. Ich mochte auch die Skater-Kultur, wobei die ja noch relativ abgesondert, gerade zu dieser Anfangszeit, Anfang 2000, ein bisschen abgesondert zum Hip-Hop war. Das hat sie ja später erst alles so ein bisschen zusammen fusioniert. So, aber dieser allgemeine Zugang zu Hip-Hop, den hat mir wahrscheinlich das Internet eher gebracht. So.
Ja, ist ehrlicherweise ja auch aus der Generation komplett logisch. Und wenn du den Einstieg beschreibst, wie du ihn gerade hattest oder am Anfang hattest, so ist das ja etwas, was, quasi nochmal eine Parallel, ich würde sagen, nochmal eine Parallelwelt eröffnet hat.
So, total,
die,
ja.
Der viel gar nicht so wahr geworden ist. Wie viel Identität hat es dir eigentlich gegeben? Also guck mal, ich bin groß geworden damit und habe diese Kultur irgendwann auch in den Lebensumständen, in denen ich war, schon auch als Abgrenzung und damit dann aber auch als irgendwie die Möglichkeit gegeben, darzustellen, ich möchte irgendwas sein, auch wenn ich vielleicht einen einfachen Weg habe, etc. pp. Jetzt bist du vielleicht in anderen Lebensumständen aufgewachsen. Trotzdem hast du das Gefühl gehabt, dass es dir Abgrenzung und Identität vielleicht zu anderen gegeben hat, Teil von so einem Movement zu sein, vielleicht weniger Kultur, aber vor allen Dingen auch die Aussprache über die Musik?
Das ist schwierig zu sagen. Ich habe mich nie richtig anteilig dessen gefühlt, muss ich sagen, sondern ich habe mich eher da rausgezogen und das einfach gerne beobachtet. Ich weiß nicht, ab wann man sich als Teil davon zählen kann. Weil ich ja nie aktiv etwas davon so praktiziert habe. Ich war ja nie Sprayer oder ich war nie Breakdancer, noch habe ich irgendwie Hip-Hop-Musik gemacht. So, ich war einfach Fan der Kultur und ich mochte das einfach gerne so zu beobachten. Bin aber auch lange Zeit nie so rumgelaufen, dass ich jetzt gesagt habe, ja, guck mal, ich zieh mir jetzt die neuen Nike-Sneaker, trage jetzt Baggy-Pants so und trage meine Mütze so schief. So, das hab ich alles nie gehabt. Aber natürlich ist es, hat es so einen Platz in der Popkultur gefunden und auch in der Mode gefunden, dass auch etwas bei mir da, dass ich auch so meine Sachen daraus so gezogen habe und dementsprechend schon im Hip-Hop-Kosmos partizipiere, auch wenn es nur kleine Nuancen sind aus dem ganzen Bereich. So, ja,
Ja, ich wollte nur sagen, ich selber bin ja auch nie aktiv, ich habe ja nicht gerappt, ich habe keine Alben gemacht, ich bin auch einfach nur Fan dieser Kultur. Und das bleibe ich auch, glaube ich, bis zum letzten Tag. Und die hat am Ende dazu geführt, dass ich auch so ein bisschen Teil von diesem Spielfeld geworden bin in irgendeiner Form. Was aber keine Verpflichtung ist. Trotzdem habe ich das Gefühl, es kann Menschen schon so etwas auch ein bisschen wie ein Kompass oder manchmal auch ein bisschen so einen Leitfaden geben oder ein bisschen Selbstbewusstsein. Das sind alles verschiedene Dinge, die ich in diesem Podcast gelernt habe. Hat es dir davon irgendetwas gegeben?
Bestimmt. Es war vielleicht so ein kleiner Zufluchtsort, was aber die Musik allgemein für mich oft war. Wenn es mal irgendwie Situationen gab, wo man, so eigentlich jugendliche Befindlichkeit, so, oh, wie wird die Zukunft? Oh, es ist irgendwie alles stressig, weißt du? Und dann höre ich irgendwie einen Mac Miller und der sagt mir, ey, no matter where life takes me, you fight me with a smile, so. Und es ist halt genau das Ding, so. Eigentlich ist alles in Ordnung und alles ist irgendwie in Ordnung und alles wird mal irgendwie gut sein. Und das ist was mir wahnsinnig viel gibt, gerade aus so einem poetischen Rahmen heraus. Deswegen kann ich beispielsweise mit viel aus der heutigen Hip-Hop-Kultur oder was viel im Mainstream stattfindet, was vielleicht lyrisch sehr, sehr flach funktioniert, und was auch viele Leute abholt, ist mir dann oftmals schon zu platt, dass ich dann sage, ich brauche irgendwie in dieser Text-Message, in der Message des Textes, der Lyrics, brauche ich schon so eine gewisse Tiefe, damit ich da mit irgendwie relaten oder was anfangen kann. Aber ich bin auch ein großer Fan davon, sich total, wenn jetzt irgendwie ein deeper Text kommt und was ich als großes Beispiel immer finde. Und ich bin noch total behütet aufgewachsen, so. Bei mir war alles cool, so. Ich kann mich eigentlich über nichts beklagen. Aber so ein Testament von Sido ist was, wo man sich voll gut reinsuhlen kann, weil man sich denkt, so, der bringt genau gerade sein Herz total auf diesen Beat drauf. Oder auf dieses Instrumental drauf. Und irgendwie löst es was in einem aus, auch wenn man das Erlebte gar nicht so wiedergeben kann oder widerspiegeln für sich kann oder das auf sein eigenes Leben münzen kann. Das ist aber in dem Sinne auch egal, weil er das so gut delivert, dass es eine Empathie in einem auslöst. So, dass man irgendwie sagen kann, okay, ja, diese ganze Atmosphäre bringt einen so tief rein oder zieht einen so tief rein, dass man sich fast schon fühlt, als wäre man Teil der Geschichte oder Teil der Story, die er mir gerade erzählt. Und das ist wahnsinnig spannend bei dem ganzen Ding. Aber mit vielen Sachen natürlich, identitätswise, ich bin jetzt nicht wahnsinnig, wahnsinnig reich aufgewachsen, aber ich wäre auch nicht wahnsinnig arm aufgewachsen. Wie gesagt, das hat mir nichts gefehlt. Ich kann mit vielen Themen in meiner privilegierten Perspektive nicht relaten. So. Dennoch finde ich's einfach wahnsinnig spannend, mir diese ganzen Geschichten anzuhören, weil es auch von einer von Zeiten erzählt, die ich nie so erlebt habe oder nie so gesehen habe. Weißt du, weil das ist ja gerade, vielleicht ist gerade das Spannende, das Unbekannte für mich. So. Dass ich jetzt sage, okay, die Kids, die kommen aus diesen Vierteln, die haben das erlebt, die haben diese Missstände, mit diesen Missständen sind sie aufgewachsen. Aber es hat bei mir, das ist bei mir nicht gewesen. So, aber trotzdem irgendwie zu wissen, okay, es gab diese andere Seite und es ist wichtig, das zu thematisieren und es ist wichtig, dass es stattfindet in der Mitte unserer Gesellschaft, auch in einem, ich sag mal, so progressiven, fortschrittlichen westeuropäischen Land wie Deutschland. So, wo es eigentlich ja allen verhältnismäßig gut geht oder gut gehen sollte. So, dass du trotzdem.
Ich finde das total gut, weil das beschreibt ja am Ende so ein bisschen auch die Basis von dem, was Rap eigentlich auch sein soll. Ein Spiegel der Gesellschaft, eine Möglichkeit, vielleicht auch Geschichten von Menschen zu hören, die sonst nicht die Möglichkeit haben, ihre Stimme zu erheben. Das ist die Basis von dem allen. Und wenn man das dann für sich richtig interpretiert, ist auch für mich immer eine der Sachen, die ich unheimlich daran mag, mir Geschichten zu erzählen aus Blickwinkeln, die ich nicht kenne. um sie zu verstehen. Ja. Und das ist ehrlicherweise ein großer Teil von dem, wo ich meine Karriere drauf aufgebaut habe, dass ich mir genau diese Geschichten dann erzählen lassen wollte, weil ich einfach neugierig war und dadurch ja mein ganzes Leben lang mittendrin gesteckt habe. Jetzt hast du gesagt, du bist in einem Dorf irgendwo in Schleswig-Holstein aufgewachsen. Inwiefern musstest du dich dafür rechtfertigen, die Mucke zu hören?
Nie, weil ich habe es immer heimlich gemacht. Ich habe Musik immer nur über Kopfhörer gehört. So, und wenn ich mich darüber ausgetauscht habe, dann entweder mit Freunden aus dem Internet oder mit den Stadtkids, so mit denen ich dann viel mehr drum gegangen habe. Aber allgemein hatte ich jetzt, das war so ein Ding für mich. So, ich habe jetzt meinen Eltern, das hat wirklich lange gedauert, dass ich mal mit meinen Eltern irgendwie mal so Hip-Hop thematisiert habe, weißt du? Sonst war das auch immer, die haben natürlich das Klischee gehört, ach ja, das ist so. So die vielen Schimpfwörter, so, und es ist asozial. Genau. Und genau das ganze Thema. So, aber ich sag mal, dadurch, dass ich jetzt auch so ein bisschen in die Öffentlichkeit so gekommen bin oder mit dem ganzen Internetkram, den ich mache, haben meine Eltern, glaube ich, auch gecheckt, dass es eigentlich immer gar nicht so ernst gemeint ist, wie es sich vielleicht immer anhört. Weißt du, wenn irgendwie, keine Ahnung, meine Freunde und ich uns in irgendwelchen YouTube-Formaten, es gibt ja nicht Wichser oder Penner oder Hurensohn oder was auch immer nennen, dann ist da nie so was Böses bei, weißt du? Aber das ist vielleicht auch ein bisschen der Teil unseres Humors, wo ich verstehe, dass das nicht unbedingt jeder nachvollziehen kann, was ich manchmal auch selber so ein bisschen assi finde. Aber ich finde es auch einfach gleichermaßen lustig, so aneckend zu sein. So, und da habe ich mich immer so ein bisschen schwer getan, dann, ich sag mal, dieses lose Mundwerk so vor meinen Eltern so zu präsentieren. Man hat es immer so ein bisschen für sich so im stillen Kämmerlein gemacht. Und ich glaube, ich bin auch so ein kleines Gesprächskamäleon, dass ich mich da dementsprechend auch der Person, die mir gerade gegenübersteht, so anpassen kann. Beziehungsweise ist das immer so ein Trade gewesen, ohne mich jetzt selbst zu doll zu beweihräuchern. Ist das so ein Trade bei mir gewesen, dass halt Leute mir oft gesagt haben, hey, du bist so ein Gesprächskamäleon, dass du halt sagen kannst, also man kann dich in die Shisha-Bar, ja, mit deinen 5 Kenneck-Freunden kannst du dich da reinsetzen und kannst ein super Gespräch führen, aber du kannst dich auch genauso mit dem Professor von der Chirurgie der Uniklinik solide auf einem guten Grundniveau unterhalten. Und ich glaube, das ist, man lebt so irgendwie zwischen den Welten. So, aber es ist was ich wahnsinnig gerne mache, weil ich diese Vielfalt, auch diese teils kulturelle Vielfalt einfach genieße. Und das meine ich jetzt nicht mal in einem ethnischen Sinne, sondern vielmehr in einem Punkt, dass man sagt, ja, es gibt so viele unterschiedliche Menschen und so viele unterschiedliche Geschichten und Ausdrucksweisen, dass ich mit allem irgendwie so ein bisschen partizipieren will und auch kann. So, das ist halt geil.
Warum hast du es nie zum Beruf gemacht, wenn du so eine Passion dafür hast?
Es ist immer die Frage, wie der Zugang ist. Ich glaube, ich war immer. Also, ich meine, die Frage ist, was will man da beruflich angehen? Ich meine, ich war eine kleine faule Maus, so. Da habe ich immer nicht so. Ich habe mir immer so Sachen vorgestellt, hey, warum probiert man nicht mal das aus? Warum probiert man nicht mal so ein bisschen Mucke aus? Oder vielleicht mal ein bisschen mehr in die Richtung zu machen? Und es gab auch durchaus so Situationen, wo man dann irgendwie mit bei so einer Studio-Session von Kumpels sitzt und sich dann denkt, hey, eigentlich ist voll geil, ich würde das voll gerne selber ausprobieren, aber man traut sich dann unbedingt gar nicht mal selber. Und
aber du hast Pimp-Klamotte an und ich glaube, ihr seid ja auch ganz gut verbunden miteinander.
Ja.
Es ist doch das Einfachste der Welt, dir Pimp zu schnappen und sagen, Digga, hilf mir mal, ich will jetzt auch mal einen Song machen.
Wir haben auch immer gesagt, wir machen das mal, aber wir kamen dann auch immer nie dazu, weil ich habe natürlich dann auch ich habe mich auch in meine Richtung entwickelt und irgendwie meinen Kram gemacht und ich bin auch abseits von meinen ganzen Internetnetzwerk so oder von meinen ganzen YouTuber-Content-Creator-Freunden bin ich auch total viel in Musik unterwegs. Ich meine, ich mache ja auch meinen eigenen Podcast. Ich hatte jetzt in einer der letzten Folgen hatte ich Marjan beispielsweise zu Gast. So, und ich höre mir das auch total gerne an, unterhalte mich auch mit den Leuten total gerne oder bin viel auf Konzerten unterwegs und habe natürlich auch so meine Leute, die sich viel in die Richtung bewegen. Und ich glaube, ich habe auch einfach mittlerweile, das kam aber auch viel mehr durch das Internet-Ding, weil ich weiß nicht, ob du das genauso fühlst, aber diese Welt zwischen Content-Creatern und Hip-Hop, die sich total getrennt haben. Weißt du, eher weniger von den Content-Creatern, sondern von den Hip-Hopern, die sich gesagt haben, oh nee, diese scheiß YouTuber, da wollen wir nichts mit zu tun haben. Ich weiß auch, wie ein Lance Butters abgeflamed hat, so über so Content-Creator, YouTuber und Instagrammer und wie sie nicht alle heißen. So, und paar Jahre später habe ich einen Finch Asozial, der mir bei WhatsApp schreibt, ey, Bruder, hilf mir mal kurz, wie richte ich mein Twitch ein, weißt du? Und das ist ja auch irgendwie voll geil, dass dann das Interesse da ist, weil die Leute auch checken, ey, das ist auch einfach nur eine Sub-Popkultur, die ihrem, also so in die Mitte der Gesellschaft reinrutscht, die aber auch diese Akzeptanz verdient. So, weil es einfach so omnipräsent wird, weil es einfach so sich eng verwebt mit der Jugendkultur oder allgemein mit unserer Jugendkultur, dass sich einfach Hip-Hop und Content Creator oder Social Media, dass es mittlerweile so Hand in Hand geht. So, und ich glaube, da kommt man auch mittlerweile gar nicht mal drum rum. Und ich finde es auch schön, weil daraus irgendwie neue, coole Projekte oder coole Ideen entstehen, was ja der ganzen Kultur, sofern sich dann auch vermischt, einfach einen riesigen Mehrwert bietet. Ne?
Ich finde da ehrlicherweise auch einen total interessanten Punkt, weil ich natürlich auch zu den Menschen gehört habe, die, als wenn YouTuber angefangen haben, mit Rap-Alben in die Charts zu kommen, auch das erste Mal gedacht haben, ist das jetzt der Weg? Ist das jetzt sinnvoll?
Aber ich verstehe das auch total, weil es dann wir brauchen nicht großartig rum erzählen oder rumdrucksen, was das angeht. Viel, was da in die Richtung rauskommt, ja, oder rauskam, ey, es ist auch totale Scheiße. So, es sind also die wenigsten, die so aus dem Content-Creator-Kreis kommen und jetzt sagen, hey, ich mache jetzt Mucke. So, und ich will jetzt auch kein großes Name-Dropping machen oder was auch immer. Jeder macht so
das
sein
ist auch
Ding.
Egal.
Und,
das
und
ist
jeder,
egal.
Jeder macht ja sein Kram und soll machen, wie er will. Aber da, ich kann mir manche Sachen jetzt nicht angucken und sagen, ey Mann, die machen das jetzt total, weil die Hip-Hop so lieben. So, das ist ja Quatsch.
Ja, guck mal, und selbst wenn sie es so lieben, es gibt ja einen Grund, warum der eine so lange seine Skills gefeilt hat, bis er dann auf den einzelnen Charts gelandet ist.
Ja, voll.
Mit dem, was er da gemacht hat, und der andere halt mit was anderem quasi das Vehikel gebaut hat, um auf den gleichen Platz zu kommen, ohne vorher, und das ist diese Hip-Hop-Sache, die Dues gepayt zu haben und so weiter und so fort. Trotzdem muss ich sagen, dass ich über die Jahre für mich so einen Frieden damit gefunden habe, dass ich gemerkt habe, gerade diese Creator-Bubble, das ist ja im Prinzip die gleiche Attitude. Also dir hat ja auch keiner gesagt, es gibt diesen Job, den du da jetzt machst und du machst eine Ausbildung und dann wirst du staatlich ausgebildeter Twitcher.
Ja,
nee,
ja.
Das, was du bist, hast du selber geschaffen. Natürlich, vielleicht hast du links und rechts geguckt, aber dann deine Individualität reingepackt und Vollgas gegeben. Und diesen Respekt muss man genau dafür haben. Und ich habe das Gefühl, das ist der Grund, warum es sich auch wieder verbindet an bestimmten Punkten. Weil, glaube ich, alle Seiten verstehen, was kann ich, was kann ich nicht, aber wie viel Respekt man dafür haben sollte, was jemand aus nichts heraus schafft.
Ist total witzig, dass du sagst, weil mit wem hatte ich denn drüber gequatscht? Ich war vor 2-3 Wochen, saßen wir mit, kennst du Verifiziert? Junge Künstlerin aus Wien?
Ja.
Mit der waren wir in Köln hier ein bisschen unterwegs und saßen wir zusammen und da haben wir auch so ein bisschen drüber gequatscht, wie nah aneinander eigentlich so mittlerweile oder wie sehr sich eigentlich diese, das ist ja, ich meine, irgendwo ist es ja auch ein Markt oder ein Business, wie nah sich Hip-Hop und Content-Creator oder allgemein Musikbranche und Twitch-Online-Branche sind. Weil du hast im Endeffekt, macht es gar nicht mehr so einen krassen Unterschied. Du hast auch Managements, so, die quasi wie Labels fungieren. Jeder hat sein Output. Und die Netzwerkstrukturen, also im Sinne von, wie sich die Szene innerhalb so bewegt, dass quasi du einzelne Camps hast oder einzelne Bubbles hast, die so untereinander agieren, interagieren und der eine mal mit denen und der mit denen. Das ist bei uns in diesem, ich meine, ich komme ja ganz ursprünglich, komme ja aus dem Twitch-Bereich. Das ist bei uns ganz genauso. So, bei uns ist es ganz genauso. Wir haben die Hamburger, so, das ist die Truppe um einen Trimax, einen Amar, einen Mickey TV. Dann hast du die Kölner, das ist wahrscheinlich jetzt die größte Truppe. So, das ist, keine Ahnung, jetzt mittlerweile damals noch Berlin-Bubble, dann ist er jetzt ist er nach Köln gekommen, wir sind ja mit unserer ganzen Truppe nach Köln, Papa Platte, ein Reese, ich, dann hast du noch, keine Ahnung, so verstreut aus den anderen Gebieten, weil das denn, wahrscheinlich ist das, was für Hip-Hopper so die Content-Creator sind, die jetzt auf einmal Rap machen, sind für uns die TikToker, weißt du, weil es kommen auf einmal so total neue Gesichter in diesen ganzen Social-Media-Kreis und ich bin so, so ein Kind der ersten Stunde, was diese deutsche YouTube-Szene angeht. Und auf einmal kommen so TikToker hochgeschossen, die, wo man sich so auch so denkt, ey, wer seid ihr eigentlich, dass ihr hier jetzt einfach so euren, weißt du, dann spinnt sich das so weiter, verstehst du, wie ich meine? So, dass die jetzt auf einmal hier reinkommen und man fragt sich so, ey, was wollen die hier, weißt du, kommen hier jetzt auf unsere Events, benehmen sich wie Graf Koks persönlich mit ihren 100.000 TikTok-Followern, so, weil ihr da ein bisschen rumgetanzt habt. Wer seid ihr? So. Und bei manchen ist auch diese Attitude, und ich finde auch viele da scheiße. So, wollen wir nichts beschönigen. Aber nichtsdestotrotz ist mal was, womit man sich akklimatisieren muss. Weil es ist einfach Jugendkultur und es hat einfach seinen Platz gefunden. Und ob dir das passt oder nicht, irgendwie muss man sich damit arrangieren, wenn man noch weiterhin Thema in diesem ganzen Business sein möchte. Ach, weil so, im Endeffekt, ja, sorry.
Nee, mach mal weiter, sorry.
Weil im Endeffekt, wenn man es runterbricht, es ist alles Business und irgendwie muss jeder gucken, wie er seine Mücken ins Haus kriegt, weißt du? So, und wenn du dann den nächsten Trend irgendwie verpennst, so, und nicht irgendwie checkst, okay, es ist vielleicht auch als Hip-Hopper wichtig, auf Social Media aktiv zu sein, weil das dir die Connection zu deiner Fanbase bringt, weil die sind alle da. So, die ganzen Kids, die Hip-Hop hören, so, nehmen wir als Beispiel ein Shiagu, weißt du? Shiagu ist komplett durchgekracht, nur durch TikTok. Mhm. So. Wäre der über einen klassischen Labelweg, wie es vor, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren war, wäre so eine Figur wie ein Shiagu hochgekommen? Weiß ich nicht. Kann man schwer sagen. Ich glaub's nicht. So. Aber das ist auch das Geile von dem Internet, dass du halt die Möglichkeit hast, dass irgendwelche Hi-Yo-Pies, die so sich eine beknackte Idee ausdenken, aber total geil funktionieren als Charaktere, dass die irgendwie so eine Möglichkeit haben, so, oder ihren Platz haben, ihren Blödsinn oder ihre Kunst oder ihre Musik oder was auch immer sie auch tun mögen, in die weite Welt hinauszuschmeißen, mit nicht mal viel Budget oder irgendwie einem Label dahinter oder irgendwelchen Gatekeepern, die halt sagen, das ist gut, du darfst rein, du darfst nicht rein, ist doch voll geil. Und das ist auch das Geile an dieser Internetkultur. Und ich glaube, dass da auch viel Positives für den Hip-Hop mit reinspielt.
Ja, ich glaube sogar auch, also ich würde mich immer aus dem Fenster lehnen, dass das, was da im Internet passiert ist, der Satz klingt älter, als ich ihn gemeint habe. Aber also was einfach in dieser Bubble passiert ist, ich sehe da sehr viel von der Attitude drin, mit der, keine Ahnung, Berliner Label Anfang der 2000er gedacht hat, wir übernehmen jetzt mal Deutschrap. Mit der ganz viele Künstler aus Independent-Wegen heraus quasi die Major-Industrie übernommen haben. Und die gleiche Attitude, die finde ich immer wieder in diesen Bubbles wieder. Und ich habe das Gefühl, diese Parallele ist auf jeden Fall da. Deswegen verstehe ich auch, warum es immer diese Verbindung gibt und die heute vielleicht stärker werden. Hast du da irgendwie für dich selber, also quasi als Fan der Kultur oder als Fan der Mucke, auch den Wunsch, das noch mehr einfließen zu lassen? Ich habe verstanden, du willst nicht rappen, aber du hast ja zumindest die Möglichkeit, Kollaborationen zu machen, sie in Formate zu holen, einfach einen Tick näher als Fan an dann das ranzurücken, was du da so auch im Privaten in der Playlist hast.
Ey, natürlich, total. Es ist ja auch irgendwie, total geil, sich da dementsprechend auszutauschen. Ich bin auch jemand, der total gerne mal die Fühler ausstreckt, mal in Richtung von Leuten, die mit meinem Kram nicht mal unbedingt was zu tun haben, aber dann irgendwie diesen Austausch zu haben. Hey, wie funktioniert das in eurem Business quasi? Oder wie funktioniert es auf eurem Feld? Wie arbeitet ihr, wie geht ihr mit öffentlichem Druck um, wie sortiert ihr euch, wie arbeitet ihr, wie strukturiert ihr euch? Finde ich total spannend, auch diese Parallelen dann irgendwie zu entdecken. Es ist, als wenn man so eine eigene Studie für sich selbst macht, weißt du? Mhm. Und das finde ich total spannend und quatsch dann natürlich auch voll gerne mit Künstlern und bin da auch sehr gerne im Austausch, gerade jetzt in Bezug auf den Podcast, den ich auch selber mache. Und ich will ja natürlich auch viel mehr outreachen in die Richtung, hey, und das Interesse ist ja auch durchaus da, so auf entgegengesetzter Richtung, dass die Artists auch sagen, ey, yo, ich würd gern mal mit dem Streamer was machen oder ich finde das cool, das, was der macht und ich schaue mir das vielleicht auch selber an, weißt du? Dass irgendwie da Künstler am Start sind, die dann sagen, ich zieh mir das auch rein, weil ich bin auch natürlich, dass ein junger Artist sagt, ich bin auch natürlich irgendwie normaler Jugendlicher wie jeder andere auch und ich ziehe mir auch die Twitch-Streams rein oder ich ziehe mir die YouTube-Videos rein und ich habe auch früher YTD und Ape Crime geguckt und den ganzen Quatsch. So, das ist auch, es ist auch, geht doch total alles Hand in Hand. So, und natürlich, ja, im Endeffekt finde ich es nur sinnvoll, dass man sich connected und austauscht, weil das ja, ich sag mal, es kann ja nie was Schlechtes bringen. So, also ich wüsste nicht, was jetzt kontraproduktiv daran wäre, diese Kulturen, ich sag mal, in den Dialog gehen zu lassen. So, und was wollte ich noch sagen? Weil du meintest, ja, rappen willst du nicht. Ey, ich sag dir ehrlich, wenn sich das mal ergibt, dass man irgendwie Studio-Session macht und man sagt, weil ich bin ehrlich, das ist auch ein kleines Statement. Ich bin auch eine kleine Karaoke-Maus. Ich gehe auch gerne mal so in Karaoke-Bars. Das finde ich voll geil. So. Und ich finde das auch irgendwie cool, sowas mal zu machen. Und das mal selber ausprobieren, ob ich jemals was rausbringen würde. Scheiß der Hund drauf. Ist auch egal. Darum geht's ja auch gar nicht. Es geht einfach darum, Sachen für sich ausprobieren. Und ich will nicht am Ende sagen, so, ey, schade, dass du die Möglichkeit nicht genutzt hast oder nicht angenommen hast. Weil vielleicht kommt da irgendwie ja mal was Cooles bei rum oder vielleicht ergibt sich daraus irgendwas anderes Neues, auch wenn das nicht unbedingt das erste Ziel vor Augen ist, was man so unbedingt verfolgt. Und ich habe da durchaus schon Interesse dran und auch schon in Studio-Sessions bei befreundeten Rappern oder befreundeten Künstlern mal mitgeschrieben. So, oder mal irgendwie so ein, so meine Impression reingebracht, dass ich mal gesagt habe, hey, Wie wäre es, wenn du das so schreibst? Oder kann man den Flow irgendwie so machen? Weil ich habe das natürlich auch eine total theoretische und organische Art und Weise erfahren, ohne mich großartig jetzt mit dieser Kunst im Machertum so auseinanderzusetzen, sondern ich höre etwas und denke mir, ja, das passt so oder das passt nicht. Oder das ist irgendwie harmonisch, das setzt sich irgendwie zusammen. Weil ich sag mal, musiktheoretisch habe ich ja ein bisschen was auf dem Kasten durch meinen ganzen Schulband-Kram und so. Aber im Endeffekt wissen es die Hip-Hopper immer besser. So, die sind seit Jahren in dieser Kultur drin. Und dann finde ich das auch natürlich spannend, was die darüber sagen. Und wenn die auch irgendwelche Tipps geben können und sich dann mal mit irgendwie, also würde ich voll gerne nochmal machen. Und ich muss dem auch nochmal schreiben, wenn ich das nächste Mal in Hamburg bin, dass wir uns da mal zusammensetzen, dass ich mal mit Pimpf mich mal irgendwie ins Studio setze und ein bisschen Blödsinn mache.
Ist ehrlicherweise das, womit ich jetzt auch diese Runde hier so ein bisschen geschlossen hätte, wenn wir das nicht hinkriegen, dass du dich mit ihm gemeinsam hinsetzt und wir spätestens dann in meinem Angebot auch gerne zu dritt mal rumsitzen.
Ey, voll gerne, Mann.
Dann können wir da mal ein bisschen drauf rumdenken. Ich hatte jetzt schon Bock drauf. Und das Lustige ist, ich habe ihm nebenbei auch geschrieben, ich soll dich schön grüßen. Und
ja, liebe Grüße zurück.
Er hat mir geschrieben, wenn wir nicht über ihn reden, ist er sauer.
Geil.
Ja, genau. Aber das haben wir hiermit auf jeden Fall schon getan. Es gibt vielleicht jetzt auch Richtung Zielgerade noch so zwei, drei Punkte, wo du noch irgendwas erzählen und mit anbringen kannst. Denn ich versuche, gleich auch noch einen Steckbrief noch mal ein bisschen abzufragen, was du vielleicht noch nicht erwähnt hast. Eine der Schlussfragen ist aber immer so ein bisschen, was das Größte, was Rapmusik dir geschenkt hat? Was würdest du sagen?
Boah, Weitsicht. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich sowas wie Weitsicht über den Tellerrand hinaus in dieser eigenen Dunstblase, der sich jeder irgendwie gezwungenermaßen wahrscheinlich durch Gewohnheit reinbegibt. So einfach die Einflüsse, was ich vorhin schon meinte, die Einflüsse anderer Kulturen, anderer Subkulturen zu erfahren, die Erfahrungen anderer Menschen mitzubekommen. Wie viele aufgewachsen sind, wie viele gelebt haben und was deren Alltag so ausmacht, ist für mich was wahnsinnig Wertvolles und auch, glaube ich, etwas, was einen als Menschen nur weiterbringen kann. Sehr philosophisch ausgedrückt.
Ja, aber herrlich bringt es herrlich auf den Punkt. Fähig, sehr, sehr gut. Gibt es einen Wunsch, den Rap dir noch erfüllen kann? Vor Act, nächste Pimpf-Tour.
Keine Ahnung, wenn sich sowas ergeben würde, wäre voll witzig. Was mir Rap noch geben könnte? Boah, ich muss sagen, ich habe einen ganz, ganz traurigen Punkt. Und zwar konnte ich nicht zum letzten Splash fahren, wo Mac Miller aufgetreten ist.
Oha.
Weil ich da Klausurenphase hatte, beziehungsweise noch so Abgaben hatte vom Studium und dann ist er relativ zeitnah später, ich glaube ein, zwei Jahre später, war dann nicht mehr auf dem Splash und ist dann auch irgendwie verstorben. Und das finde ich schade, dass ich das kann mir auch keiner mehr geben. Was ich jetzt unbedingt noch machen oder haben möchte, ist ein gottverdammtes A$AP Rocky Konzert irgendwie in Deutschland, weil Rocky ist wirklich einer meiner absoluten Favorite Artists, so, ich liebe den über alles. Ich hab den sogar, ey, das ist, pass auf, das wirst du wahrscheinlich voll beknackt finden, aber ich hab sogar
ein gespannt.
Porträt-Tattoo von A$AP Rocky auf dem Oberschenkel.
Krass.
Auf dem Unterschenkel. So, ich hab auch, warte, pass auf, zeig ich dir auch noch. Auch noch Mac Miller hier, Alter. Mac Miller ist auch noch am Start, ich muss das irgendwann mal erweitern, aber tätowieren kostet alles Geld. Mhm.
Aber das sieht ja so aus, als ob dein linkes Bein irgendwann wie die deine persönliche Hall of Fame des Raps werden könnte.
Ja, nicht mal unbedingt des Raps, aber einfach so Künstler, die mich wahrscheinlich mit dem, was sie getan haben, sehr beeinflusst haben. Also für mich ist doch voll in der Planung einen Angus Young von AC/DC, Paul McCartney, Bob Marley und einen Ozzy Osbourne. So, das sind alles Leute, die noch darauf müssen. Irgendwie in irgendeiner Art und Weise von Porträts. Wie gesagt, es ist ja ein total großes Spektrum, was ich an Musik mag. Aber mit beispielsweise Mac Miller und A$AP Rocky waren es eigentlich so die Person oder die Künstler, die am meisten präsent für mich waren. Ja, so, krass. Und keine Ahnung, ich habe beispielsweise, ich wollte, das ist auch so eine dumme Story. Damals, als A$AP Rocky auf dem Splash war, ich glaube, das war das. Oh, welches. Dieses eine Splash-Festival, ich glaube, das war das letzte vor der Pandemie, wo Rocky ja Headliner sein sollte. Da war ich auch, also auf dem Splash war ich auch. Und da war das Problem, dass Rocky ja irgendwie eingeknastet wurde in Stockholm damals.
Ach genau, ja.
Weißt du, das Thema. Und ja. Free Rocky. So, und Trump hat ihn ja rausgeholt und dieses ganze weirde Ding, was da passiert ist. Und ich bin großer Chance the Rapper Fan. Total geil, was der alles gemacht hat. Riesiger Fan. So, und dann hieß es halt, okay, Chance the Rapper und A$AP Rocky sind auf dem Splash. For fuck's sake, ich muss unbedingt dahin. Das ist schon krass. Das reicht mir schon vom Line-Up. Ich muss da unbedingt hin. So, und dann hat irgendwie Chance the Rapper vier, fünf Wochen vorher abgesagt, weil er sein Album fertig machen wollte. Und A$AP Rocky wurde eine Woche vorher in Stockholm geknastet. Und ich bin zerbrochen, weil ich mir dachte, das kann nicht wahr sein. Aber im Gegenzug habe ich dann auch wieder so, war dann, glaube ich, als Ersatzakt unter anderem ein Schoolboy Q. So, und ich habe immer so von Schoolboy Q so mitbekommen, aber der ist natürlich auch jetzt nicht so krass präsent in Deutschland. So, oder seine Mucke ist jetzt nicht krass präsent in Deutschland. Aber jeder kennt irgendwie so Collard Greens oder irgend so ein Zeug. Und der hat so geil abgerissen und so eine geile Live-Performance gemacht, dass es irgendwie viel für mich so ausgeglichen hat. Und das war auch das Splash, wo ich irgendwie einen Trettmann für mich so entdeckt habe. Wo so, einen klaren Trettmann, den hat man irgendwie mitbekommen, so, weil der gerade so gepoppt ist. Aber das ist auch so ein geiler Charakter, weil ich mir dachte, ey, Tretti, der ist so, keine Ahnung, der hat so seit über 20, 25 Jahren irgendwie Mucke gemacht. Und als ich den das erste Mal, ich wusste nicht, wie der aussieht. Weißt du, ich hab den das erste Mal auf dieser Splash-Bühne gesehen und hab mir halt gedacht, hä? Der Mofaka kann doch nicht irgendwie so Mitte, Ende 20 sein, wie ich es mir dachte. Sondern dann nach diesem Splash, wo ich total beeindruckt war von seinem Auftritt und von der Art und Weise, wie er quasi auch delivered. Und die hatten ja auch, ich meine, ich komme aus dem Design, die hatten auch total geiles CI um den rum aufgebaut mit diesem Schwarz-Weiß-Kitschkrieg-Theme. So, und ich habe das Gefühl, die haben genau das richtige Korsett für einen Trettmann gebaut, wo er sich aber noch am geilsten drin bewegen kann. Weißt du, das ist irgendwie diese Kombination aus Kitschkrieg und Trettmann hat sowas krasses ergeben, dass er mittlerweile auch so einer meiner Lieblings-Deutsch-Artists ist. Und dann habe ich halt mich mehr mit ihm befasst und dann einfach so gesehen, ey, der Typ ist halt Mitte 40. Der Typ ist Mitte 40 und dreht nochmal komplett Hip-Hop auf links. So, das ist irgendwie, fand ich voll geil. Da habe ich mir auch den alten Kram reingezogen und der auch viel so Reggae-Dancehall-Kram gemacht, als Ronny Trettmann noch. War auch irgendwie geil und man holt auch voll viel nach, auch irgendwie so alten Hip-Hop. Aber das ist so, um auf deine Frage zurückzukommen, was ich mir wünsche, ist doch irgendwie A$AP Rocky mal wieder zu sehen, weil ich den immer wieder verpasst habe. Auch vorletztes Jahr? Nee, Quatsch, das Splash 2022. Habe ihn auch verpasst, weil ich eine OP hatte. So, und ich konnte dann nicht hin. Also ich hatte zuerst einen OP-Termin, da habe ich auch Corona gekriegt. Da musste der OP-Termin verschoben werden. Genau eine Woche vor dem Splash. Er hat so Nasenscheidewand, wurden mir korrigiert. So, und dann hieß es ja, okay, du darfst 2 Wochen dann nicht irgendwie auf Veranstaltung gehen oder rausgehen, sondern musst halt chillen, bevor deine Nase halt irgendwie so ein bisschen wieder abgeheilt ist. Das waren genau diese 2 Wochenenden, wo halt 2 Wochenenden hintereinander das Splash-Festival war und auf beiden war A$AP Rocky und ich konnte beides mal nicht sehen. Und ich habe schon in Köln gelebt und höre dann auf einmal von einer guten Freundin von mir, die mir so ein Bild von einem Konzert schickt, von einem Red Hot Chili Peppers Konzert, wo auf einmal A$AP Rocky auftritt. Wo ich sage, wie passt das zusammen? So, das kann doch nicht wahr sein, dass wirklich das Universum mir sämtliche Möglichkeiten raubt, irgendwie A$AP Rocky zu sehen. Und ich sag dir, es wird bald die Möglichkeit geben. Ich wünsche mir, und dazu wünsche ich mir, dass A$AP Rocky bald mal wieder ein Album rausbringt, der faule Sack.
Ja, das ist ja ein Fashion-Icon geworden, insofern.
Ja,
andere Sachen zu tun. Es war übrigens die mit Abstand längste Antwort, die ich jemals auf diese Frage gekriegt habe.
Sorry!
Respekt dafür. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich habe es vorhin schon gefragt, aber ich möchte es für den Steckbrief am Ende einmal gesammelt haben. Sag mir mal in einem Satz, warum bist du kein Rapper geworden?
Wahrscheinlich, weil ich mich nicht getraut habe. Wahrscheinlich, weil ich lieber andere wie gegangen bin. Ich würde aber in meiner jugendlichen Arroganz fast schon meinen, dass ich es vermutlich eigentlich gut könnte. Ich glaube, ich könnte das. Ich glaube, ich würde das hinkriegen und ich glaube, ich hätte auch einen Zugang dazu. Und vielleicht probiere ich es auch nochmal irgendwann aus. Ob man da jemals was von mitkriegt, weiß ich nicht. Aber ich hätte Bock, das mal auszuprobieren.
Vielleicht musst du deine Scheu vor Kameras so ein bisschen ablegen.
Nee, also ich bin ja sowieso immer vor Kameras. Aber
ja, das war so, der Witz da drin, glaube ich.
Achso, okay, ja, check.
Alles ja, andere ist ja da eigentlich. Du redest gerne, du hast auf jeden Fall eine Liebe dafür. Ich würde sagen, EP incoming nächstes Jahr, 2024, oder dir da reinreden
die zu wollen. Die Henke-EP kommt, Junge, die ist da.
Ja, genau, hier announced. Lass uns nochmal zusammenfassen. Wann bist du das erste Mal mit Hip-Hop in Berührung gekommen? Wann und wo?
Dann wenn wir es ganz, ganz früh nehmen, wahrscheinlich irgendwie über Viva oder irgend so ein Scheiß, All for One, Azad, Cool Savage, das habe ich gehört, fand's cool, so. Weil diese Hook auch einfach so, dieser Kinderchor und dieser Hook, das hat irgendwie reingekickt. Wahrscheinlich war es dann so wann war denn der Track aktuell? Mal gucken, All for One.
6 ist der, glaube ich, gekommen.
Echt? Ich hätte früher gesagt. Warte mal, das ist Best of. All for One. Warte, hier steht's doch bestimmt, Albumanzeige. 2005, tatsächlich. 2005, dann müsste ich 9 Jahre alt gewesen sein.
Stark, stark. Das ist auf jeden Fall Early Adapter. Gefällt mir. Ist damit auch die nächste Frage der erste Lieblingsrapper, den du hattest oder Rapperin?
Der erste Lieblingsrapper, den ich hatte? Boah. Jetzt ist halt die Frage, wo man ansetzt. Mein erster Lieblingsrapper. Also wenn ich jetzt den Einstieg nehme, wo ich richtig, richtig so meinen Zugang zu Hip-Hop gefunden habe, ehrlich gesagt, tatsächlich Kiko, glaube ich.
Stark.
Ich fand Kiko immer geil. Kiko war immer geil.
Lassen wir genauso stehen. Ich mag solche Antworten. Das Rap-Album, das jeder mal gehört haben sollte.
At Long Last A$AP von A$AP Rocky. Insane Platte. Wenn wir aufs Deutsche gehen und vielleicht fliegt es mir jetzt um die Ohren, weil manche sagen, er macht kein Rap, aber für mich... Oh, wobei, da kann ich zwei nennen, wo Leute wahrscheinlich sagen würden, die machen keinen Rap. Aber es ist erstmal für mich die Hinterlandplatte von Casper, was ich ein epochales Ding finde, weil einfach alles mit Orchester eingespielt ist. Dieses Intro, al dente, ist gottlos krank. Und die Crow True Platte ist auch ultra heftig gewesen. Aber ich muss auch sagen, ich fand das Trip-Album sehr, sehr gut. Also, ich finde beispielsweise ein Crow, der ist in so eigenen Galaxien unterwegs, dass man ihn auch irgendwie, und das ist auch das Schöne an Hip-Hop, oder das ist auch das Schöne, wie viel Freiraum Hip-Hop in letzter Zeit oder in den jüngsten Jahren so gibt, dass sich Charaktere wie ein Crow so hochentwickeln können, die ja total frei arbeiten und ultra wilden Sounds und Samples rumprobieren. Naja, wahrscheinlich die True-Platte von Crow im deutschsprachigen Raum und At Long Last A$AP von A$AP Rocky im internationalen Raum.
Finde ich super. Jetzt wird es ein bisschen spitz, finde ich. Der Rapper oder die Rapperin, dem jeder mal genau zugehört haben sollte, inhaltlich.
Oh. Wie man mal richtig zugehört haben sollte. Ich glaube, da würde ich mal ganz wilden Call raushauen, den Shima Ede.
Oh, krass.
Shima Ede, irrer Typ. Ich glaube, das ist sogar relativ ähnliche Bubble. Einen Megalo. Unfassbar guter Texter. Wahnsinnig gut. Gefällt mir extrem, liebe ich sehr. Und das ärgere ich mich gerade drüber, dass ich ihn heute noch gar nicht erwähnt habe, der auch total großen Einfluss hatte, ist ein OG Kimo. Ein OG Kimo, also wahnsinnig, wahnsinnig krasser Texter, weil der in lyrischer Form eine Bildsprache hinbekommt, die ich fast schon zu rar besetzt finde in der Vielfältigkeit, die der deutsche Hip-Hop eigentlich aufweist. Aber der hat so ein gutes Gespür für Lyrik und für Bildbeschreibung. Das ist, da gibt's, glaube ich, niemanden gerade, wo ich sage, der kommt auf sein Niveau. Aber der macht das auch, also das ist so schön, wie er es macht. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Also, Shoutouts OG Kimo, wahnsinnig krass, wahnsinnig krass. Ich glaube, das sind so drei Künstler, die man auf jeden Fall mal zuhören sollte.
Bin voll dabei, bin auch ehrlicherweise da auf Kimo auf den letzten Jahren auch schon krass hängen geblieben, weil es irgendwie
irre. Und da auch Tapes, und es ist jedes Mal, beispielsweise, wenn ich an das Geist-Album denke, unfassbar gutes Konzeptalbum. Finde ich sehr, sehr geil. Ich bin sowieso ein Freund von Alben durchhören. Und ich liebe das, wenn sich Künstler richtig Gedanken drüber machen. Sei es auch meinetwegen im Marketing oder in der Promophase, das irgendwie so richtig geil aufzuplustern, die ganze Geschichte. Wenn ich an die Promophase von dem Crow True Album denke, was der für ein Hackmeck gemacht hat, wie, ja, schmeißt jetzt die Maske weg, wird sein letztes Album. Was macht er da für mystische Andeutung? Und im Endeffekt droppt er ein Tape, wo erstmal die eine Hälfte ist so Disco-Funk. So ein bisschen Daft Punk-mäßiges Zeug, voll krank. Und die zweite Scheibe, die auch zu dem Album gehört, ist einfach so Psychedelic Indie-Zeug. Das fand ich so ein absurdes Kontrastprogramm, aber hat halt total gezeigt, was seine Einflüsse waren, so in den letzten Jahren, bevor er dieses Album halt rausgebracht hat oder in denen er dieses Album produziert hat. Deswegen wahnsinnig spannende Platte. Nee.
Ja, ich weiß, es macht Spaß, dir dabei zuzuhören,
mit welchem Enthusiasmus und
also. Ja, so ist egal. Ich finde es total super. Also die Euphorie da drin und wie du quasi eine Frage mit 5 Antworten beantwortest, lassen wir auch ehrlicherweise genauso stehen. Der Song, den du noch in 30 Jahren auswendig kannst.
Oh. Song, Knöcheltief von Trettmann.
Stark.
Den kann ich, das ist für meinen Freundeskreis aus der Heimat, weil ich bin vor 3 Jahren weggezogen. Das war immer so, irgendwie so ein bisschen Hymne für uns, weil das ist so dieses Trettmann-Album. Das müsste jetzt, wenn ich jetzt nicht komplett scheiße erzählen müsste, es auf der DIY-Platte sein. Das ist
DIY.
Oder auf jeden Fall zur DIY-Zeit, das war auch, glaube ich, auf der DIY. Platte. Irres Album, sehr viel Einfluss bei mir gehabt, auch tolle Tracks drauf. Ich glaube, in dem Falle wäre es Knöcheltief, an dem werde ich mich immer erinnern, weil es einfach so ein, das ist so ein es pusht einfach so, weißt du? Das ist so ein Ding hier von wegen, ja, jetzt salopp gesagt, jetzt ficken wir alle. Finde ich geil. Finde ich geil.
Gehe ich voll mit, ist auch ehrlicherweise, also ich habe hier bestimmt auch schon ein paar Mal erzählt, aber ich habe 2017 ist das Album ja gekommen, das damals ganz logisch zum Album des Jahres für mich gemacht. Und da wurde ich dann in diesen handelsüblichen Runden auch natürlich auch wieder gefragt, was ist denn dein Album 2018? Habe ich wieder geantwortet, DIY aus 2017.
Geil.
Dann haben sie mich das 2019 nochmal gefragt, habe ich wieder gesagt, DIY von 2017. Und von da an habe ich dann nicht mehr bei solchen Fragerunden mitgemacht.
Ist so geil, weil im Intro-Track von Trettmann, von der zweiten Scheibe vom Trettmann-Album, hat da eine Line und ich finde, das ist so, das ist bisschen so Selbstbeweihräucherung, beziehungsweise so dieses Selbstbeneißen, aber ich fand das so geil, dass es so reingebracht hat, dass diese eine Line, wo er sagt, nenn mir auch nur einen, der DIY nicht mag. Und das ist so true, weil jeder findet dieses Album, glaube ich, das ist so Konsens. Jeder findet dieses Album gut. Ich kenne keinen, der sagt, ja, Trettmann ein Album, DIY, kann nichts mit anfangen. Jeder findet das geil. Das ist genau das.
Genau, das ist, und die habe ich ja aus den Generationen davor, auch diese Alben, in denen ich mit groß geworden bin, wo jeder sich darauf auf Bambule von den Beginnern einigen kann. Da kann sich eine ganze Generation drauf einigen, gibt es keine Diskussion drüber.
Ja,
und das gleiche schafft Trettmann DIY 2017. Jeder, der da bei diesem epischen Einschlag dabei war, der wird es auch in 20 Jahren noch sagen.
Ich glaube aber, dass viele auch so eine True-Platte als krassestes Album sagen würden. Ich glaube, dieses Crow, also gerade in so meiner Altersgeneration, ich meine, ich bin ja voll in diesem Crow-Hype aufgewachsen, als damals das Easy-Mixtape kam, die Rail-Platte, die Hipster-Rap, Dreiecke, wir fahren alle Longboards und ziehen unsere Adidas-Strümpfe ein bisschen zu weit hoch und tragen jetzt karierte Vans. Ich bin ja voll in diesem Ding aufgewachsen und es wurde ja von den alten Hip-Hop-Strukturen erstmal schwierig angenommen, weil es poppiger Hip-Hop war. Aber das hat so seinen Platz gefunden, das ist total geil. Und mittlerweile würde kein Mensch mehr anzweifeln, dass ein Crow nicht krass ist. So. Ja. Aber es war halt sein Einstieg. Es ist leichte Mucke gewesen. Es ist leichte Feel-Good-Mucke gewesen. Auch nicht mehr unbedingt vergleichbar mit dem, was er heute so macht. So. Aber trotzdem ist es irgendwie. Ich kenne keinen, der nicht fühlt, wenn irgendwie Radio angeht und es läuft einmal um die Welt von Crow mit diesem The Killian Sample, weißt du, ist doch voll geil. Ist doch ultra geil. So, aber weil man hat sich wahrscheinlich damals einfach so ein bisschen schwer getan.
So Unrecht, wie die Zeit auch da beweist. Und es ist total lustig, dass du auch nicht Rayop nennst als Album, als Klassiker von ihm, sondern etwas, was entstanden ist in einer Zeit, wo er schon als gestandener Künstler selber sich kreativ hat den Freiraum geschafft hat, einfach zu machen, was er will.
Ich glaube, das war nämlich der Punkt auch. Ich glaube, ich habe das immer so ein bisschen ein Gefühl, ohne was unterstellen zu wollen, aber ich glaube, mit der Rap und der Melodieplatte hat er gut Moneten gemacht. Da kam dieses MTV Unplugged Ding, was sehr gut war. Das hat nochmal diese Hip-Hop Pop Hipster Rap Alben nochmal gut abgerundet oder gut abgeschlossen und dann dieses True Ding rauszuhauen, wo ich weiß noch genau, wie diese Promo-Phase anfing. Da saß ich mit einem Kumpel noch im Teamspeak und wir haben irgendwie gedaddelt. Und ich habe ihm gesagt, ey, guck mal, das war damals auf Facebook, guck mal, Crow hat einen Teaser auf Facebook hochgeladen. Und das war dieser Baum-Track, weißt du, wo es dann losging, ja, was passiert denn jetzt mit Crow? Und da hat er wieder so einen Schwachsinn angefangen, wie von wegen, ja, der baut jetzt einen Unfall und der alte Crow ist weg und jetzt kommt der neue Crow und der macht jetzt solche und solche Sachen. Und ich habe so oft dieses Album hingefiebert. Ich weiß noch ganz genau, wo ich dieses Album durchgehört habe, das erste Mal. Ich war der festen Überzeugung, das ist das Krasseste, was ich jemals im deutschen Raum gehört habe.
Ja,
ich fand's einfach geil.
Ja, ich finde es so geil. Das ist ein bisschen wie Soundtrack von Generationen und der Euphorie und dem, was man, das Momentum, was damit reinspielt, dass es so groß macht. So, und ich bin ganz glücklich darüber, dass ich habe vielleicht eine andere Empfindung zu dem, was Crow gemacht hat, weil er nicht Mucke für mich gemacht hat, sondern für seine Generation. Aber ich bin so glücklich darüber, dass ich Teil von dem Ganzen bin und verstehen kann und auch nachvollziehen kann, mit welcher Euphorie man genau dem so folgt.
Ja.
Und das hört man ehrlicherweise auch die hier an. Jetzt bin ich gespannt, was du machst bei der nächsten Frage. Mal gucken, wie ausführlich das wird. Zwei Rapper oder Rapperinnen, die unbedingt mal zusammenarbeiten sollen.
Drei Rapper, die unbedingt zusammenarbeiten sollen.
Ein Traumfeature.
Boah. Ich wünsche mir. Oh, das ist voll die schwere Frage. Ich würde mir. Also die Sache ist, ich kann eine Kombination, die ich mir wünsche, wo ein Teil davon kein Rapper wäre, die ich mir aber irgendwie geil vorstelle, ist ganz wilder Call, wären Crow mit Herbert Grönemeyer.
Stark.
Das fände ich voll geil irgendwie. Oder ja. ich würd allgemein sagen, beziehungsweise ich fand das ja geil, dass Tretti sich ja hier Olle Grönemeyer auf sein letztes Album geholt hat. War ja auch so, wo rechnet auch kein Schwein mit. So, dass aber mal hier Olle Herbie sich nochmal aus Bochum begibt und dann nochmal schön bei Tretti auf der Platte schmeißt. Nee, aber ich fände, ich hätte auch so, ich finde so alt und jung Kombination immer geil. Ich fände auch, weil da habe ich mich voll den Ast abgefreut, weil Crow hatte irgendwann mal auf Instagram so ein Q&A gemacht und da wurde er gefragt, was ist dein Wunschfeature? Und da hat er so gestated, hat er gesagt, Udo Lindenberg. So, und das finde ich auch irgendwie geil. Weißt du, ich stelle mir das irgendwie voll krass vor. Was ich mir wünschen würde, pass auf, ist aber ein internationaler Call, Ace of Rocky und Paul McCartney. Das wünsche ich mir.
Boah, jetzt haust du aber raus hier.
Jetzt hau ich mal richtig einen raus. Ist ja, ich sag mal, Paul McCartney, der ist ja nicht abgeneigt in die Richtung. Der hat ja auch mit Kanye zusammengearbeitet, so für ein paar Tracks. War auch voll krass. So, war auch richtig, richtig geile Dinger, die rausgehauen haben. Und Paul McCartney ist auch einfach immer noch einer der krassesten Genies, die es jemals gab, für mich. Kompletter Icon, der Typ. Ja, das wäre jetzt, Marc, nehmen wir Rapper, Crow und OG Kimo, die sollen mal was machen.
Nee, mach nicht A$AP Rocky und Paul McCartney kaputt, das ist okay.
Okay, ja, aber nee, weil du nach zwei Rappern gefragt
ja,
hast.
Ja, aber du scheiß auf.
Ist die Antwort in Ordnung, dann A$AP Rocky und Paul McCartney?
Beantwortest die Fragen ja eh immer nur halb und driftest dann 17 Meter weiter weg. Ich lass das genauso gelten. The GOAT, größte aller Zeiten.
Der GOAT. In welchem Bezug? Also kannst Deutschrap, jetzt begrenzt auf Deutschrap?
Du und dein Rap-Kosmos.
Im Deutschrap Sido. Sido ist der krasseste für mich. Ich habe einmal tatsächlich durch einen ganz, ganz komischen Zufall, der wird sich da gar nicht mehr drin erinnern, der wird wahrscheinlich. Aber wir waren mal in den Brickwall Studios mit Sascha Unsympathisch TV. Waren wir einmal bei so einer, genau, die haben da irgendwie auch aus Spaß irgendwie was rumprobiert. Dann saß wieder in der Runde und Sigi hat irgendwas geschrieben, so auf dem Handy, und ich saß so daneben, und das war für mich totale Magie, weil es ist so, sitzt da gerade im Studio, es läuft so ein, der Beat läuft die ganze Zeit so in Dauerschleife, und neben dir sitzt motherfucking Sido und schreibt gerade. So, und dann dieses, wie er einfach in diese Kabine reingeht, diesen Part in einem Zug durchknallt und du hörst das über diese Studioboxen, einfach wie ein Sido Raw einfach was vom Stapel lässt. Boah, ich sag dir ehrlich, da hätte ich Entenpelle noch zu der Zeit. Ey, das war ein geiles Erlebnis. Deswegen für mich ist ein Sido ein absoluter, das ist ein Goat. Der ist allgegenwärtig einfach krass. So. Und wenn ich jetzt vielleicht noch ein bisschen sagen kann, so ein Sammy Deluxe, das sind auf jeden Fall für mich so die Könige. So Sammy Deluxe und Sido, das sind für mich die Könige des Deutschraps. Und international würde ich wahrscheinlich Nas. Nas, würde ich sagen.
Der kam überraschend.
Nas ist mein Lieblings-Oldschooler. Nas finde ich richtig geil.
Ja, nee, super. Das ist meine super. Ich finde ja, dass natürlich bin ich auch damit quasi groß geworden, finde aber die Rebirth gerade durch Hitboy ziemlich geil, diese ganzen Alben, die gekommen sind, das ist schon, das ist wie neuer Nas, wie neuer alter Nas. Das ist genau wie das, was du dir, wenn die Leute immer davon quatschen, dass die doch mal wieder wie früher machen sollen und die Rapper davon genervt sind und sagen, halt die Fresse, dann hör meine alten Alben. Diese Kombination ist das erste Mal in meinem Gefühl in der Geschichte von Rap, dass es geschafft wurde, jemanden so wie früher machen zu lassen, aber es nicht so zu früher klingen zu lassen, sondern wie heute klingen zu lassen. Das haben die Nutzer, das geht wahrscheinlich auch nur auf dem Level.
Ist auch so.
Ja.
Ist auch so. Ey, Nas, ganz ehrlich, ich habe auch manchmal ein bisschen das Gefühl, dass Nas in Europa auch ein bisschen zu kurz kommt.
100%.
Der ist so krass, Alter. Der ist so krass, wegen die ganzen alten Schinken, weißt du, ich versuche mir ja immer noch viel so im Nachhinein irgendwie wie einzuverleiben und mir irgendwie beizubringen oder irgendwie noch mehr zu lernen über diese Kultur oder alles, was ich so über Kunst finde. Und bei Nas ist so ein Punkt gewesen. Also für mich sind so Charakter gewesen, wo ich echt dran so zu kauen hatte, weil ich die krass fand schon ab ersten Punkt, wo ich die gehört habe. Nas lyrisch auch wirklich sehr wenig erwähnt, um den ist es auch sehr still geworden. Einen Wally, checkst du?
Wally, ja, Wally, also
Wally, ja. Oder Wally. Ich weiß nicht, wie man den
W-A-L-E meinst du?
W-A-L-E.
Ja.
Auch heftig. Voll heftig. Wen ich auch so ein bisschen vermisse, damals aber noch in der Kombination mit Xyfu, mit seinem DJ Chitty Bang, boah, ist auch eine geile Zeit. Aber sonst, boah, das wär auch noch, kann man auch noch mal zurückholen auf deine Frage von vorhin. Etwas, was ich mir wünsche, dass Chitty Bang und Xyphoon wieder was zusammen machen.
Okay, ich bin mal gespannt, was du dir gleich aussuchst. Ich glaube, wir haben noch zwei kleine Fragen und dann musst du ja noch delivern. Beziehungsstatus zu Rap?
Wild. Wild, es ist passioniert, liebevoll.
Sehr gut. Ja. Und wie viel Rap bist du auf einer 10er-Skala?
Ey, vielleicht, ich glaube, höchstens eine 6 oder so. 5 oder 6.
Also nach dem, was du hier heute alles erzählt hast und den Rankings, die ich von anderen hier bekomme, hätte ich jetzt eher mit 9 oder so gerechnet.
Wieso wirklich? Würdest du sagen?
Wie, es geht ja um dich, dabei geht es nur um dich selber und dein eigenes Verständnis.
Ja, aber wie viel bin ich Rap? Die Sache ist, ich versuche das so ein bisschen vielleicht wie so ein Kuchendiagramm zu sehen. Ich bin auch noch so vieles anderes. Deswegen, Rap. Und wenn ich 5 sage, dann wäre es ja schon die Hälfte. Ja, ich sage jetzt einfach mal eine 5. Ich glaube, ich bin da ganz gut drin, aber ich bin auch, weiß Gott, kein Experte bei allem.
So. Ja, krass. Dann bleibt mir am Ende die Frage nach 3 Songs für unsere Playlist.
Oh, okay. Pass auf. Ich bin großer Fan von, hast du die Spider-Man-Filme geguckt? Diese animierten? Diese Spider-Verse-Dinger?
Nee.
Was Metro Boomin da gemacht hat? Metro Boomin hat ja den Soundtrack dazu gemacht.
Habe ich mitgekriegt, Filme nicht gesehen.
Der Soundtrack, irre geil. Pass auf, als erstes packe ich drauf Annihilate von Metro Boomin. Das ist noch, glaube ich, Sway Lee, Lil Wayne. Boah, wer ist da noch drauf? Krieg ich gerade nicht zusammen. Jetzt muss ich nebenbei noch flott schauen. Ich habe sie mir leider nicht rausgetragen. Finde ich aber sehr, sehr schnell. Und zwar packe ich da von A$AP Mob, vom Cozy Tape Volume 2. Fred Rules mit Playboi Carti und Big Sean drauf. Geiles Ding. Geiler Brecher. Und vielleicht noch was Deutsches. Was fällt mir noch Deutsches ein? Ach, scheiße. Ich hätte mir besser vorbereiten können, habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ich wollte es mir noch vorschreiben oder zusammenschreiben. Ich habe nicht dran gedacht.
Geh die Playlisten durch. Geh sie durch.
Ja, ich gehe jetzt gerade ganz flott durch. Ich war gestern. Ich weiß nicht, kennst du Bakar? Das ist so UK Hip Hop so ein bisschen. Der macht aber so Genre Mix aus Hip Hop und Indie.
Ja, Name.
B-A-K-A-R.
Ja, empfehle genau.
Ich dir. War ich gestern auf dem Konzert. Arschgeil. Richtig geil. Ja, sehr sehr krass. Ansonsten, was ich auch mag, ist so Dominic Fike. Ich mag auch viel aus der UK-Richtung. Ganz ehrlich, ich packe jetzt drauf, auch wenn das vielleicht nicht unbedingt viele als Rap sehen mögen. NW3 von Bakar packe ich jetzt noch mit drauf. Ist auch ein englischer Track, aber ist mir jetzt egal. Hau ich jetzt auch mit auf die Playlist, weil der mich gestern richtig abgeholt hat.
Was?
Der hat das verdient.
Interessante Mischung, vor allen Dingen, weil wenig von dem tatsächlich in deinen kompletten Ausführungen hier stattgefunden hat. Und dann die 5 von 10 ist ehrlicherweise eine Frechheit. Aber das musst du mit dir selber ausmachen. Ich sag aber, ey, vielen, vielen Dank. Hat richtig viel Spaß gemacht. Überraschend deep das Ganze hier über Rap im Ganzen. Deswegen danke, dass du da warst.
Ey, mega gerne. Vielen, vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. Sehr, sehr geil.
Es wird ja noch einen Charakter geben, den hast du ja schon geschickt gekriegt, wenn die Leute das hier hören. Ich freue mich, wenn du dich drüber freust. Und ansonsten sehen wir uns dann im Studio bei Pimpf.
Wir sehen uns in Hamburg.
Ja, genau. Wir sehen uns im Studio bei Pimpf und nehmen deine EP auf.
Geil. Machen wir.
Und wir hier in dieser Runde bei der nächsten Folge. Deswegen vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Besonders gut hat mir der Vergleich von Henke über Content-Kreatoren und Rappern gefallen. Habe ich irgendwie noch nie so richtig drüber nachgedacht. Ergibt aber Sinn, finde ich. Und auch lustig, dass Nico und Henke noch über Pimpf bonden konnten und sich bald zu dritt im Studio treffen. Warten wir mal ab, was da so passiert.